Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Die heutige Folge möchte ich nutzen, um über die notwendigen Maßnahmen zu sprechen im Zuge des Klimawandels, also quasi von hinten anzufangen, gar nicht diese Folge jetzt hier zu nutzen, um über die Physik des Klimawandels, des Treibhauseffektes zu sprechen, sondern mal zu betrachten, welche Maßnahmen können wir ergreifen, müssen wir ergreifen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Denn das Ziel, dass wir die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad bzw. 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter halten wollen, das Ziel gilt immer noch. Das müssen wir erreichen, weil man aus wissenschaftlicher Sicht der Ansicht ist oder der klaren Ansicht, dass die bei einer deutlich höheren Temperaturanstieg bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Auswirkungen auf das Ökosystem Erde so gravierend sind, ja, dass die Erde sich also grundlegend verändern wird, vor allem in der Geschwindigkeit, wie wir im Moment ins Klima eingreifen, die Veränderungen, die wir jetzt schon beobachten. Deswegen jetzt eigentlich der Blick schon in die, sagen wir mal, positive Zukunft. Was müsste passieren? Was können wir machen? Denn die Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Erreichung unserer Klimaziele sind eigentlich vorhanden. Wir müssten sie konsequent umsetzen, global, um unsere Klimaschutzziele tatsächlich zu erreichen. Denn im Moment ist es so, wenn wir keine Maßnahmen ergreifen würden, und zwar sofort und auch tiefgreifend die Treibhausgasemissionen senken, dazu zählen natürlich insbesondere die Emissionen, also der Ausstoß von Kohlendioxid, aber auch von Methan oder weiteren klimaschädlichen Gasen, werden wir unser 1,5 Grad Ziel, das wir vereinbart haben, weltweit 2019 in Paris, das werden wir natürlich dann nicht erreichen. Da müssen wir also jetzt global aktiv werden. Die Technologien, wie gesagt, sind da und dann sollten wir das eigentlich auch schaffen. Also von daher, das, was 2015 in Paris beschlossen wurde, gilt weiterhin und die Ziele, die wir beschlossen haben, mit allen Nationen sind erreichbar. Das wollen wir uns in dieser Folge angucken. Die Informationen zusammengestellt sind von dem Bericht des Weltklimarats IPCC. In dem aktuellen Bericht für 2022 zum Thema Mitigation of Climate Change, also der Abschwächung des Klimawandels. Was muss passieren oder was müssen wir tun? Zunächst erstmal der Blick auf, was ist passiert. Ich denke, also es ist unstrittig mittlerweile, auch in weiten Teilen der Bevölkerung mittlerweile verstanden und angekommen, dass wir mitten im Klimawandel sind. Das ist jetzt nichts mehr, was in der Zukunft erst noch auf uns betreffen wird, sondern der Klimawandel, der betrifft uns heute schon ganz massiv. Wir beobachten jetzt schon eigentlich viel früher die Veränderung des Klimas, der Extremwetterereignisse, der Effekte auf das Abschmelzen des Eises, der Anstieg des Meeresspiegels, alles das sind schon Folgen. Aber mittlerweile bekommt ein großer Teil der Bevölkerung diese Auswirkungen zu spüren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir lange Dürresommer bekommen, steigt durch den Klimawandel. Wir haben häufiger Starkregenereignisse in Deutschland und Mitteleuropa. Das sind alles direkte Folgen, die sich aus den Klimamodellen ergeben. Wenn man sich anguckt, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickelt haben in den letzten rund 30 Jahren, da haben wir also die Treibhausgasemissionen von knapp 38 Gigatonnen CO2-Äquivalente. Das CO2-Äquivalent ist, dass man alle Emissionen umrechnet auf die Wirkungsweise von Kohlendioxid, also Methan zum Beispiel, als Treibhausgas hat eine 25- bis 30-fach stärkere Wirkung auf den Treibhauseffekt. Und wenn man halt diese ganzen Klimagase und die Emissionen umrechnet auf die Wirkungsweise von Kohlendioxid, dann waren wir 1990 bei knapp 40 Gigatonnen. Wir sind mittlerweile bei knapp 60 Gigatonnen Emissionen pro Jahr. Corona hat die letzten zwei Jahre die Emissionen ein bisschen reduziert durch die weltweite Reduktion des wirtschaftlichen Outputs. Wir sind aber mittlerweile wieder in dem auf dem aufsteigenden Ast und haben wieder die Emissionen erreicht, die wir vor Corona auch hatten. Ja, und diesen Trend müssen wir ganz massiv entgegensteuern. Diese Emissionen müssen wir reduzieren innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte, damit wir unsere Ziele noch erreichen können. Also wenn wir den Grenzwert von 1,5 Grad Celsius erreichen wollen, also das ist immer die globale Durchschnittstemperatur bezogen auf das vorindustrielle Zeitalter, das heißt also Anfang des oder Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn wir Ende des 18. Jahrhunderts in Großbritannien angefangen mit der ersten industriellen Revolution, mit dem Einsatz von fossilen Brennstoffen in sehr großem Maßstab, sodass das quasi so der Startpunkt ist der schnellen industriellen Entwicklung global. Und vergleicht man die Temperaturen von damals mit den Temperaturen, die wir in der Atmosphäre heute haben, weil die globalen Durchschnittstemperaturen, dann ist ja das Ziel, muss das Ziel sein, die Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen bis zum Ende dieses Jahrhunderts, also bis zum Ende des Jahres 2100. Also wir sind im Moment bei rund 60 Gigatonnen Emissionen und im Moment, wenn wir jetzt also so weitermachen wie bisher, die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, also der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, Photovoltaik und Wind insbesondere, Wasserkraft, dann werden wir diese Emissionen global weiter erhöhen, nur noch leicht erhöhen bis zum Jahre 2050. Da sind wir dann knapp über 60 Gigatonnen. Das heißt also, wir würden dann die Emissionen auf sehr hohem Niveau stabilisieren. Das würde also dann dazu führen, dass die Temperaturen bis zum Jahrhundertende um 3 bis 4 Grad Celsius sich erhöhen. Das wäre natürlich ein massiver Eingriff in das Ökosystem. Da sollte man sich halt vor Augen führen, die während der letzten Eiszeit, die wir global hatten, vor rund 10.000 Jahren zu Ende gegangen ist, da war die globale Temperatur 4 Grad unter der Durchschnittstemperatur, die wir vor der industriellen Entwicklung hatten. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wo wir herkommen und was diese 4 Grad bewirken. Und wenn wir jetzt nochmal 4 Grad Celsius oben drauf packen, wird das Ökosystem grundlegend verändern mit Auswirkungen, die sehr gut verstanden sind. Was halt noch Gegenstand der Forschung ist, ist halt, welche Ökosysteme kippen, diese sogenannten Kipppunkte. Das heißt also Systeme, die sich entwickeln, weiterentwickeln ins Negative hin und dann aber nicht wieder zurückkehren können, weil sie dann einfach umgekippt sind, wie es dann in der Umgangssprache heißt, Tipping Points im Englischen. Das heißt also, dass diese Systeme sich nicht innerhalb von Menschenskalen, also innerhalb von wenigen Generationen, sich wieder zurückentwickeln können und sich normalisieren können. Was wir nun tun müssen, ist, wir müssen die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 deutlich reduzieren. Also erste Frage ist, wann erreichen wir die Peak-Emissionen, also die maximalen Emissionen, bevor es dann steil nach unten geht. Da muss das Ziel sein, dass wir, also wenn wir jetzt alle Aktionen umsetzen, alle Maßnahmen umsetzen, die wir jetzt so haben, dann hätten wir halt eine kontinuierliche Reduktion bis zum Jahr 2050 auf ungefähr 20 Gigatonnen. Das heißt, dass wir nur noch ein Drittel der CO2-Emissionen ausstoßen. Wir müssen sie ungefähr 2/3 reduzieren. Dann können wir das 2-Grad-Ziel global halten. Wollen wir das 1,5-Grad-Ziel erhalten, dann muss es noch deutlich schneller gehen. Global, also es ist immer die Betrachtung global, dass wir bis 2050 bei 10 Gigatonnen sind. Und wir müssen also bis 2025 den Peak erreicht haben und dann bis 2030 die Emissionen ungefähr 30% reduzieren. Das muss tatsächlich unser Ziel sein, sonst werden wir diese Zahl nicht erreichen. Tatsächlich ist es dann so, wenn wir also die Temperaturen auch stabilisieren wollen auf auf unserem gewünschten Niveau, 1,5 Grad oder 2 Grad, dann dürfen wir im Jahr 2050 tatsächlich bilanziell keine Treibhausgasemissionen mehr haben. Das heißt, wir müssen Netto-Null-Emissionen haben. Die Emissionen, die dann noch auftreten durch Verbrennungsprozesse, müssen bilanziell ausgeglichen werden. Zum Beispiel, dass einfach dann CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird durch die Pflanzen. Das muss das Ziel sein. Schaffen wir das erst 2070, diese Netto-Null-Emissionen, dann würden wir das 2-Grad-Ziel noch einhalten können. Also auch das ist noch ein Ziel, was wir schaffen können, wenn wir uns da entsprechend bemühen. Das lässt sich machen. Was ist nun zu tun? Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen? Wir müssen in allen unterschiedlichen Nutzungssektoren die Emissionen halbieren bis 2030. Das heißt, da haben wir jetzt noch wenige Jahre Zeit, dass wir also mindestens diese Halbierung schaffen. Das heißt, also im Energiesektor, im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung, in der Industrie, Städtebau, in den Gebäuden und im Transportsektor müssen wir diese Emissionen und die damit verbundenen Nutzungsemissionen halbieren. Das gucken wir uns gleich mal an, was da in diesen einzelnen Sektoren passieren muss. Da kann man sich halt auch klar machen, dass jeder Einzelne seine persönlichen Emissionen auch halbieren muss. Das heißt, man kann sich mal fragen, was ist so mein Handeln, was tue ich so den ganzen Tag, welche Emissionen habe ich. Da gibt es so ein paar Rechner im Internet, die man da mal bemühen kann, durch das Autofahren, durch die Urlaubsreisen, die man macht, vielleicht mit dem Flugzeug, die Nahrungsmittel, die man zu sich nimmt, einkauft, das alltägliche Leben, der Stromverbrauch etc. Tatsächlich muss jeder Einzelne es schaffen, seine persönlichen Emissionen auch zu halbieren bis zum Jahr 2030, damit wir auf den Pfad kommen, um diese Klimaschutzmaßnahmen zu erreichen. Gehen wir mal durch. Also fangen wir an mit dem Energiesektor, also der Energieversorgung. Das ist, denke ich, auch der Sektor, in der Bevölkerung am breitesten diskutiert wird, weil man da die Maßnahmen sehen kann. Da geht es natürlich insbesondere um den Ausbau der Photovoltaik, der Windenergie, der Wasserkraft zur elektrischen Energieerzeugung. Wir brauchen also Energiesysteme, die Kohlenstoff- oder emissionsfrei sind, Kohlenstoffdioxid emissionsfrei. Wir müssen also flächendeckend, und das ist eigentlich das Ziel, eine Elektrifizierung erreichen und eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. Denn klar ist auch, jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, muss auch gar nicht erst erzeugt werden von unseren Systemen. Also auch das muss das Ziel sein, dass wir den Verbrauch senken, dass wir dort Effizienzmaßnahmen weiter vorantreiben. Das klappt in Deutschland schon ganz gut. Also man beobachtet schon, dass wir als Industrieland unsere Energieeffizienz in der Industrie, in den einzelnen Sektoren schon verbessert haben. Dennoch müssen wir da auch weiter vorankommen, um einfach den Strom, den Energiebedarf nicht weiter zu nutzen. Darüber hinaus brauchen wir natürlich alternative Kraftstoffe. Das kann der Wasserstoff sein, das können nachhaltige Biokraftstoffe sein, also Biotreibstoffe. Da muss man nicht mal gucken, wie verhält sich das dann mit der Nutzung von Ackerland und der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Da muss man mal schauen, in welche Richtung sich diese Systeme entwickeln. Wir haben das Potenzial, bei den Verbräuchen die globalen Emissionen deutlich zu reduzieren, um 40-70% bis 2050. Da geht es halt darum, dass man halt im persönlichen Leben guckt, also kann man Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen, statt mit dem Auto zum Bäcker zu fahren, dass man den Flugverkehr deutlich reduziert, also Flugreisen insbesondere, weil die Flugreisen doch einen entscheidenden Anteil an Treibhausgasemissionen haben. Und auch in den Gebäuden haben wir ein großes Potenzial, um die Emissionen zu senken. Wir werden sicherlich auch unseren Lebensstil anpassen müssen. Wir müssen jetzt nicht unseren Wohlstand aufgeben. Ich denke, das ist natürlich auch ein Ziel. Wir müssen es nicht wieder zurück und zu entwickeln, sondern den Wohlstand wollen wir erhalten. Das können wir auch erhalten. Aber auch da bedarf es Anpassung in unserem Lebensstil. Und schließlich darf man nicht vergessen, dass wir global natürlich noch Regionen, Gesellschaften haben, die brauchen Zugang zu Gebäuden, zu elektrischer Energie und zu weiteren Rohstoffen oder Ressourcen, um ein ähnliches Niveau zu erreichen, einen ähnlichen Lebensstandard, wie wir ihn in Europa zum Beispiel kennen. Das kann man jetzt diesen Regionen natürlich nicht verwehren. Im Transportsektor, auch das ist, denke ich, ganz offensichtlich, was da getan werden muss, wo die Emissionen herkommen. Also wir müssen im Privatverkehr wird es in Richtung der Elektrofahrzeuge gehen, die also dann emissionsfrei fahren, mit Ökostrom die Batterie beladen. Inwiefern die Batterietechnologie dann für den Schwerlastverkehr, also LKWs oder Zugverkehr interessant ist, da wo wir jetzt keine Elektrifizierung haben, muss man mal schauen. Also die Bahnverbindungen können sicherlich durch die Elektrifizierung der Strecken auch mit Ökostrom betrieben werden. Bei den LKWs muss man mal schauen, ob das die Batterietechnologie da der Weg ist, ob die Batterien entsprechende Energiemengen bereitstellen können oder ob man da ähnlich wie im Flugsektor oder bei der Schifffahrt dann auf alternative Treibstoffe setzt. Ob das jetzt Biotreibstoffe sind oder Wasserstoff, wahrscheinlich wird die Entwicklung eher in Richtung Wasserstoff gehen. Entscheidend ist aber natürlich, wir müssen diese alternativen Treibstoffe emissionsfrei herstellen. Also der Wasserstoff im Moment, da haben wir schon in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, der muss halt grün sein. Das heißt, wir müssen dort Photovoltaik und Windenergie einsetzen, um diesen Wasserstoff aus der Elektrolyse zu gewinnen, damit er emissionsfrei ist. Und das gilt es dann auch umzusetzen. Das ist aufwendig, ist aber umsetzbar. Die Technologien haben wir jetzt schon. Das sollte funktionieren. Im Bereich der Stadtplanung oder der städtischen Gebiete ist auch einiges zu tun, da ja mittlerweile also der überwiegende Teil der Weltbevölkerung in Städten lebt und gar nicht mehr auch in den ländlichen Regionen, muss man die Städte entsprechend planen, dass man sich da an die größeren Bevölkerungsmengen anpasst. Wir brauchen da eine entsprechende Planungsstruktur, wir brauchen eine nachhaltige Produktion, einen nachhaltigen Verbrauch oder Konsum von Waren und Dienstleistungen. Auch in den Städten wird die Nutzung von elektrischer Energie treibhausfrei erzeugt natürlich dann im Fokus sein. Und auch wichtig ist, dass wir die Städte begrünen, dass wir dort mit Pflanzen arbeiten, Bäume, Grünflächen, die in der Lage sind, auf der einen Seite Kohlenstoff aufzunehmen aus der Atmosphäre, dass wir dort einfach Kohlenstoff senken haben. Darüber hinaus kühlen Grünflächen und Bäume die Städte auch runter. Das heißt, wir haben nicht so eine hohe Temperatur in den Städten. Wir brauchen weniger Energie für die Klimatisierung von Gebäuden oder von einzelnen Straßenzügen, damit wir die entsprechend kühl halten können, die Verdunstung von Wasser reduzieren können. Also da ist auf jeden Fall auch einiges an Potenzial, um dort auf der einen Seite energieeffizient, treibhausgasemissionsfrei zu leben in den Städten und diese Städte aber auch weiterhin so nutzen zu können, dass man da sich also als Mensch gut aufhalten kann, insbesondere dann in den heißen Sommermonaten. Bei den Gebäuden muss das Ziel sein, also wenn wir dann Gebäude nutzen, dass wir bis 2050 bilanziell bei null Emissionen sind, wenn wir Gebäude nutzen wollen. Da müssen wir die Weichen heute schon stellen, weil Maßnahmen im Gebäudesektor typischerweise 20 bis 30 Jahre Bestand haben. Kennt man von daran, wenn man heute eine Heizungsanlage in ein Gebäude einbaut, dann bleibt diese Anlage für die nächsten 30 Jahre in dem Gebäude im Einsatz, weil so lange die Lebensdauer ist. Das heißt, wir müssen jetzt umgehend aktiv werden, jetzt in den Gebäuden Maßnahmen ergreifen, damit wir dann langfristig bis 2050 unsere bilanziellen Null-Emissionen erreichen können. Das geht bei Neubauten relativ einfach. Das wird ja heute schon gemacht, dass die neuen Gebäude entsprechend energieeffizient sind. Wir brauchen aber insbesondere Maßnahmen für Bestandsgebäude, dass man die nachrüstet, effizienter gestaltet, die Energieverbräuche senkt. Das ist natürlich in Mitteleuropa insbesondere das ganze Thema der Raumwärmeversorgung, dass wir da entsprechende Temperaturen erreichen in den Wintermonaten, also dann, wenn die Heizphase ist. Da müssen wir entsprechend dämmen, die Heizungsanlagen entsprechend anpassen, dass auch die idealerweise mit Wärmepumpen betrieben werden, sodass wir dann da Ökostrom einsetzen können. Das funktioniert aber nur bei gut gedämmten Gebäuden. Auf der anderen Seite Gebäude in sehr warmen Regionen der Welt, da brauchen wir natürlich dann Möglichkeiten zur Klimatisierung. Auch da natürlich mit Ökostrom. Gleichzeitig aber auch, wenn wir dort moderne, gut gedämmte Gebäude haben, nehmen die gar nicht so viel Wärmeenergie auf aus der Umgebung. Das ist halt der ähnliche Effekt, wie wir dann bei einer guten Dämmung in Mitteleuropa im Winter wenig Wärme verlieren, entsprechend auch weniger Heizenergie bereitstellen müssen. Da müssen wir aber tatsächlich Gas geben, also die aktuellen Maßnahmen, die dort beschlossen sind oder die auf dem Tisch liegen, die auch politisch besprochen werden, reichen noch nicht aus. Dort müssen wir deutlich mutiger werden. Das ist sehr aufwendig, das ist auch sehr teuer, weil einfach diese Umbaumaßnahmen, vor allem bei Bestandsgebäuden, sehr, sehr aufwendig ist. Aber dennoch lohnt es sich, weil es einfach eine langfristige Investition ist. Und wenn wir dort nicht frühzeitig oder jetzt sofort innerhalb dieses Jahrzehnts noch anfangen, verlieren wir aber so viel Zeit, dass wir also unsere Ziele tatsächlich nicht erreichen können. Schließlich haben wir dann noch den großen Bereich der Industrie, die natürlich auch sehr große Energiemengen braucht, Strom und dann insbesondere die Prozesswärme, also Hochtemperaturwärme, für Produktionsprozesse in der chemischen Industrie, in der metallverarbeitenden Industrie. Da muss es darum gehen, also auf der einen Seite dass die Kreislaufwirtschaft zu stärken, also das Recycling und darüber hinaus, also dass man nicht nur einen linearen Prozess hat, sondern dann die Produkte wiederverwertet, wieder in den Produktionskreislauf überführt. Ein Beispiel sind sicherlich die Lithium-Ionen-Batterien, also dass wir das Lithium aus diesen Lithium-Ionen-Batterien wieder herausgewinnen, um sie dann in neue Batterien wieder zu verbauen und nicht, dass wir den Rohstoff Lithium abbauen und dann nur einen linearen Prozess haben. Dieses Potenzial ist sehr groß. Da gibt es viele Ansätze in der Industrie, dort effizienter zu werden. Beim Material- oder Ressourceneinsatz, da muss aber auch noch viel mehr passieren. Wir brauchen natürlich darüber hinaus eine treibhausgasarme oder idealerweise freie Produktionsverfahren. Da gibt es also Ideen, dass zum Beispiel die Stahlindustrie mit Wasserstoff arbeiten kann. Das ist im Moment aber noch in einer sehr frühen Testphase. Das ist noch nicht auf Industriereife, sodass es da noch Jahre dauern wird, bis zum Beispiel die Stahlindustrie oder auch andere Industriezweige dort auf Null Emissionen kommen. Wichtig ist, dass man dort die Pilotphasen weiter fördert, dort forscht, um dann den industriellen Status zu erreichen. Klar ist natürlich, dass das Ziel der bilanziellen Null Emissionen für die Industrie eine Herausforderung ist. Dennoch müssen wir auch da jetzt aktiv werden, jetzt die Investitionen tätigen, weil auch da die langfristige Trend zu sehen ist. Schließlich auch das wird kommen, denke ich. So sieht es auch der IPCC. Wir werden auch Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen müssen für unsere bilanzielle Null. Das ist insbesondere deswegen erforderlich, weil wir in manchen Bereichen einfach die Emissionen nicht auf Null drücken können. Das gilt insbesondere für die Industrie. Also da gibt es dann natürlich Verfahren, dieses Carbon Capture and Storage, also das Auffangen des Kohlendioxid was dann bei industriellen Prozessen entsteht und das auszufiltern und dann zu speichern. Ähnliches werden wir dann auch global brauchen, um das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Das geht biologisch, indem man einfach das Aufforsten vorantreibt. Auch das muss natürlich nachhaltig sein, dass man jetzt nicht Monokulturen schafft, sondern da muss man natürlich entsprechend gesunde Wälder aufforstet global. Das Potenzial ist, denke ich, sehr, sehr groß. Wir sehen ja im Moment im Amazonasgebiet zum Beispiel genau das Gegenteil. Die Entforstung des Regenwalds zur landwirtschaftlichen Nutzung. Diese Aufforstung ist gut machbar, ist wirklich sehr gut verstanden. Auch, dass es da wieder eine nachhaltige Entwicklung gibt der Natur, um damit dann Kohlenstoff zu binden in den Pflanzen, im Boden. Darüber hinaus werden wir aber noch weitere Technologien brauchen, also ob das jetzt Maschinen sind, die dann das Kohlendioxid aus der Atmosphäre ziehen. Die brauchen natürlich auch wieder elektrische Energie für den Betrieb und vielleicht noch weitere Ressourcen. Das heißt, auch da muss man nicht gucken, wo kommt dieser klimaneutrale Strom her zum Betrieb. Dennoch ist es unersetzlich, damit wir diese bilanziellen Nullemissionen erreichen können, weil wir einfach bei der Nutzung immer Emissionen haben werden. Das heißt, Ziel muss es sein, in der Gesamtbilanz eine Null zu erreichen, vielleicht sogar negative Emissionen. Das heißt also, die positive Emissionen, die wir haben, die müssen wir dann gegensteuern mit entsprechenden biologischen oder technischen Maßnahmen, um das am Ende zu erreichen. Der weitere Punkt ist die Landnutzung. Also, wie nutzen wir die Landflächen, die wir haben, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Natur kann große Mengen an Kohlendioxid aufnehmen und speichern. Die Weltmeere können das. Da kann man entsprechend machen. Moore haben zum Beispiel auch ein großes Potenzial, Kohlendioxid zu absorbieren. Wir brauchen den Schutz, die Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme, die Kohlenstoff binden können, dazu zählen. Wie gesagt, die Torfgebiete, das können Feuchtgebiete sein, das können Wälder sein, die man entsprechend aufforstet. Da, wie gesagt, muss man das natürlich alles mit dem Nachhaltigkeitsgedanken machen. Man muss halt gucken, wenn man dort konkurrierende Entwicklungen hat, müssen wir gucken, in welche Richtung entwickelt man sich. Das klar muss natürlich sein, dass diese Maßnahmen der Landnutzung nicht dafür geeignet sind, Verzögerungen zu kompensieren, die wir in anderen Sektoren, die Emissionsminderung in anderen Sektoren nicht erreichen. Das muss man auch bedenken. Die müssen wir ergänzen, diese Landnutzung optimieren, weiterentwickeln. Aber damit können wir jetzt keine Verzögerung aus anderen Sektoren entsprechend erreichen. Klar muss sein, wir müssen also deutlich mehr investieren in das ganze System zur Dekarbonisierung. Wir brauchen schätzungsweise 3 bis 6 Mal höhere Investitionssummen in den Schutz der Erde, in die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030, damit wir unsere Ziele zur Erwärmung der Atmosphäre auf unter 1,5 Grad oder 2 Grad begrenzen. Das heißt also eine 3-, 4-, 6-fachung der Investitionen. Ich denke, das Kapital ist grundsätzlich vorhanden. Es muss wirtschaftlich natürlich attraktiv sein, so eine Investition. Irgendwann wird das vielleicht mal auch kippen, dass wenn die Folgekosten, die Klimafolgenkosten spürbar größer werden, das beobachten wir jetzt schon durch diese starken oder Extremwetterereignisse, dass diese Klimabeseitigungskosten oder Klimafolgenkosten deutlich über dem liegen, was man aus den vergangenen Jahren kennt, und der Trend wird sich so weiterentwickeln. Auch das ist wissenschaftlich ziemlich eindeutig. Das heißt, eigentlich ist es günstiger im langfristigen Invest und auch aus volkswirtschaftlicher Sicht jetzt zu investieren, mehr Geld zu investieren, weil man dann in der langen Perspektive, in langfristiger Betrachtungsweise deutlich weniger Kosten haben wird. Also wir haben dieses Kapital weltweit. Die Liquidität ist vorhanden, um diese Investitionslücke zu schließen. Insbesondere müssen wir natürlich gucken, dass die Industrieländer nicht nur auf sich gucken, sondern auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern aktiv werden, dort Investitionen antreiben, voranbringen. Das sollte klappen. Ja, das Kapital ist da. Man muss halt diese Investitionen jetzt tätigen, weil das dann in der Langfristbetrachtung entsprechende positive Effekte haben wird. Auf politischer Ebene muss natürlich auch noch mehr passieren. Wir kennen eine ganze Reihe an guten Regulierungsmaßnahmen. Ich denke, der CO2-Zertifikathandel, den wir in Europa haben, der jetzt in den letzten Jahren funktioniert hat, der greift. Das ist ein wirtschaftspolitisches Instrument, was auch aus wissenschaftlicher Sicht sehr gut funktioniert. Das sollte man auf jeden Fall weiter ausbauen. Wir brauchen globale volkswirtschaftliche Pakete oder Ansätze, um einen globalen systemischen Wandel zu erreichen. Und wir brauchen Koordination zwischen den Staaten untereinander, aber auch zwischen Staat und Gesellschaft. Also auch da muss Druck aufgebaut werden. Politische Vertreterinnen und Vertreter müssen entsprechend ja, im Sinne ihrer Politik, im Sinne ihrer Wählerschaft agieren. Und wenn dann aus der Bevölkerung die Vorgaben kommen, dass diese Entwicklung gewünscht, gefordert wird, dann wird das politisch auch umgesetzt. Also dann ist der Druck da und damit sollte man entsprechende Maßnahmen tatsächlich auch sehr schnell umsetzen können, die dann auch in der Wirtschaft entsprechend ankommen können. Also letzter Punkt ist dann das ganze Thema der Technologie, der Innovation. Also auch da müssen wir aktiv werden. Wir sind sehr innovativ. Wir haben sehr gute Ideen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ich denke, ein sehr gutes Beispiel ist die Photovoltaik oder auch die Windenergie mit ihrer sehr steilen Lernkurve, also der sehr schnellen Reduktion der Kosten für Strom aus Photovoltaik und Wind. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also in den letzten 20 Jahren haben wir bei der Photovoltaik zum Beispiel eine Preisreduktion gehabt wir waren bei 60 Cent die Kilowattstunde, sind jetzt bei unter 6 Cent, teilweise schon bei 1 oder 2 Cent pro Kilowattstunde, also eine massive Reduktion. Beim Wind ist die Lernkurve nicht ganz so steil, aber entsprechend auch gesunken. Auch da haben wir, sind wir bei Stromgestehungskosten bei 3, 4 Cent die Kilowattstunde. Und auch die Batterien im Bereich des Privatverkehrs sind mittlerweile so günstig geworden, dass das eine attraktive Alternative ist. Also die Investitionen und die Innovationen sind da. Das Potenzial ist da, um diese Maßnahmen umzusetzen. Das können wir in anderen Sektoren, ist auch noch großes Potenzial. Wir können auch dort deutlich kosteneffizienter werden. Es braucht sicherlich eine Anschubfinanzierung, Subventionen, finanzielle Unterstützung für neue Technologien. Da zählt sicherlich das ganze Thema Wasserstoffsynthese noch dazu, auch die Speicherung von Gasen, insbesondere auch da wieder der Wasserstoff. Da ist noch sehr viel Potenzial, um das insbesondere günstiger zu machen, sodass man dann diese Innovationen vorantreiben kann und es dann einfach ab einem bestimmten Punkt einfach auch volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, in die grünen Technologien zu investieren, als weiter bei den fossilen zu bleiben. Wie gesagt, bei der Stromerzeugung beobachten wir diesen Effekt ja heute schon, dass die Photovoltaik und die Windenergie günstiger ist als der Neubau von Kohle- oder Kernkraftwerken. Wichtig ist da insbesondere nicht nur, dass die Industrienationen jetzt ihre Energiesysteme transformieren, sondern dass in den Entwicklungsländern und auch den Schwellenländern dort direkt auf diese klimaneutralen Technologien gesetzt wird, dass es nicht auf Kohle und Gas gesetzt wird, sondern insbesondere auf Photovoltaik und Wind, dass wir sofort eine Dekarbonisierung erreichen oder gar nicht erst in Richtung einer treibhausgasemissionsstarken Entwicklung gehen, sondern dass dort sofort moderne Technologien installiert werden, um diese Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Ja, und damit ist es also machbar, dass wir die Klimaschutzziele erreichen. Wie gesagt, die Technologien sind vorhanden. Manche müssen noch weiterentwickelt werden, müssen einen höheren Wirkungsgrad bekommen, müssen günstiger werden. Grundsätzlich wissen wir aber sehr genau, was passieren muss, was passieren wird, wenn wir nichts tun. Die Klimamodelle sind hinreichend genau, dass wir dort die Auswirkungen jetzt schon bestätigt sehen. Also alle Prognosen bis heute haben sich erfüllt. Teilweise hat sich die Natur sogar noch schlimmer entwickelt oder weiterentwickelt, als zu befürchten war. Nächster Schritt wird es das Verständnis sein, wie die Kipppunkte untereinander zusammenhängen, welche Auswirkungen die dann haben werden, kurz-, mittel- und langfristig. Gleichzeitig wissen wir aber auch sehr genau, was passiert, wenn wir noch stärker auf die regenerative Energieerzeugung setzen, daraus dann die Sektoren Strom, Wärme und Transport versorgen. Das ist alles machbar, sodass wir darüber dann unsere Klimaschutzziele erreichen. Denn das muss unser Ziel sein, als Weltengemeinschaft dieses 1,5 oder 2 Grad Ziel zu erreichen. 1,5 ist unter den aktuellen Gegebenheiten sicherlich sehr, sehr ambitioniert. Wahrscheinlich können wir zufrieden sein, wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten, weil dann zu erwarten ist, dass die Auswirkungen, die wir dann spüren werden, global wir noch einigermaßen beherrschen können. Das wird sicherlich unangenehm werden. Diese ganzen Extremwetterereignisse werden zunehmen. Das ist jetzt schon klar und es wird auch vielleicht schon den einen oder anderen Kipppunkt geben von Ökosystemen, den man dann nicht so einfach wieder rückgängig machen kann. Dennoch sind wir als Menschheit in der Lage, davon bin ich überzeugt, und das sagt eigentlich auch die Wissenschaft, das sagt auch der IPCC-Bericht, wir können diese Ziele noch erreichen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, als Staatengemeinschaft, als Gesellschaften in der Welt, um dann ein Ökosystem Erde zu haben, das auch noch Ende des Jahrhunderts lebenswert ist, dass also unsere Kinder und Kindeskinder in einer Welt leben, die heutige Generation und die Vorgängergeneration nicht so weit zerstört und verändert hat, dass es da erstmal keinen Weg zurück gibt. Und ich bin der Überzeugung, dass die Menschheit es kann, solche Ziele zu erreichen, auch wenn es sehr, sehr anspruchsvolle Ziele sind. Aber ich denke, wenn die Ausmaße immer deutlicher werden, dann wird die Menschheit gemeinsam gegensteuern und dann können wir auch sehr schnell Gegenmaßnahmen einleiten, uns technologisch weiterentwickeln. Das müsste jetzt nicht unter so hohem Tempo passieren. Da hätten wir früher angefangen damit, mit der Transformation der Energiesysteme, müssten wir nicht so einen krassen Bruch der Energieerzeugung, Energieversorgung erleben. Aber dennoch, wir können es schaffen, wir dürfen nur keine Zeit verlieren. Da gilt es, dass jeder auch seinen sehr kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten kann durch sein eigenes Verhalten, aber dann auch politisch aktiv wird, dort entsprechend das vorantreibt, in der Gesellschaft vorantreibt und wir dann natürlich auch die technologischen Innovationen vorantreiben. Ja, dann sind wir auch wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge mit dem Ausblick des IPCC-Berichts zur Erreichung der Klimaziele, was getan werden muss. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.